Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hallo, ihr Lieben, hier sind Claudia.
Und Rolf.
Ja, wir wissen, ihr wartet auf die neue Folge, die kommt auch gleich. Aber vorher möchten wir euch gerne einladen, uns beiden Flitzpiep mir echt und in Farbe zu erleben.
Zwischen Mitte April 2024 und Mitte Mai sind Claudia und ich deutschlandweit unterwegs. Wir sind auf Bühnen, unter anderem in Hannover, in Berlin und in München. Und wenn ihr da seid, dann wird es ein Fest. Wir freuen uns auf euch. Ihr könnt uns live erleben und wir sind für euch und eure Fragen da.
Wo es die Tickets gibt, das seht ihr unten in den Shownotes. Wir freuen uns sehr auf euch und jetzt auf die neue Folge.
Psychohex. Leichter durchs Leben. Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
Da seid ihr ja wieder. Wir freuen uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Psychohex-Ausgabe. Rolf Schmiel und ich stehen parat. Darf ich das so für dich mit verkünden?
Ich stehe ja tatsächlich bei unseren Aufzeichnungen. Ich bin ja sonst Stehsprecher. Ich mache es mir nicht so bequem und gemütlich wie du,
sondern du sitzt
und siehst dabei großartig aus. Ich stehe und sehe dabei rutzelig aus. Das ist der Unterschied.
Ich bin einfach nur näher an der Kamera, das ist alles. Wie war denn euer Tag bislang so? Ist eine ganz ernst gemeinte Frage. Spürt mal kurz in euch rein. Wie fühlt ihr euch so? Vielleicht seid ihr ja gerade auf dem Heimweg von der Arbeit. Hört uns dabei zu, um so vielleicht ein bisschen langsam aus diesem Arbeitsalltag rauszugleiten. Über euren Stress im Job, den Workload und wie seelisch und geistig gesund ihr da jeden Tag rausmarschiert, darüber reden wir heute. Rolf, der Druck auf die Menschen im Job, der wird nicht weniger. Die Zahlen sprechen eine sehr deutliche Sprache. Ich habe da aus Zeitgründen mal was vorbereitet. 61% der Menschen haben in einer Studie für die Betriebskrankenkasse Pronova gesagt, ich habe Angst, durch Überlastung krank zu werden. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das sind 11 Prozentpunkte mehr als noch vor Corona. Das ist doch krass, oder?
Es ist absolut erschütternd. Es ist wirklich erschütternd. Die Zahlen galoppieren davon, nehmen täglich zu. Und es ist tatsächlich so, wir sehen dort ein Auto in einer Affengeschwindigkeit auf eine Wand zurasen. Und keiner macht was. Keiner denkt nicht mal über eine Bremse nach oder die Wand wenigstens weicher zu machen. Und das ist wirklich alarmierend. Also weder in der Gesellschaft gibt es irgendeine Überlegung, was können wir besser machen, noch in der Politik, noch in der Wirtschaft. Und jetzt kommt das Schlimmste. Seit 2014 ist jedes Unternehmen dazu verpflichtet, im Arbeitsschutzgesetz, Paragraph 5, tatsächlich die Gefährdung, also die psychische Gefährdung der Mitarbeiter beurteilen zu lassen von unabhängigen Instituten. Und es passierte aber nichts. Und das ist wirklich, wirklich bitter.
Jetzt sind Rolf und ich weder in der Politik noch in der Wirtschaft, jedenfalls nicht in der Wirtschaft, die dafür nötig wäre. Deswegen gehen wir das Psychohex-mäßig an. Die Gründe, warum es so kommt, die können viele von uns nachfühlen. Das ist Termindruck, das ist Erfolgsdruck, aber auch, oh ja, wir können ein Lied davon singen, die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf ganz oft, das dauerhaft schlechte Gewissen. Ihr werdet es vielleicht auch kennen. Einer wartet immer. Ich glaube, das wird mein nächstes Buch. Das schreibe ich. Das heißt, einer wartet immer. Ja, also ganz ehrlich, das ist so für den Job, so fürs Privatleben. Einer wartet immer. Eine tiefgehende Erschöpfung ist die Folge, schlägt auf den Magen, auf den Darm, auf den Rücken und natürlich auf die Seele. Rolf, die berühmte Work-Life-Balance, von vielen belächelt, Augen verdrehen, aber es hilft ja nichts. Es ist eine ganz wichtige Formel. Das will aber alles nicht mehr so richtig klappen mit dieser Work-Life-Balance. Welche Psycho-Hacks hast du für uns parat? Es ist ja jetzt, ich weiß, du bist gerne in der Analyse immer noch, in der Bestandsaufnahme. Aber wie gesagt, wir sind die Psycho-Hacker. Wir versuchen irgendwie vielleicht doch in einem frühen Stadium diese Erschöpfung anzusetzen.
Also, wir werden heute fleißig hacken. Aber damit wir nicht vorbei hacken, müssen wir mal erstmal gucken, wer hat wie welchen Stresslevel und aus welchen Gründen. Weil wenn wir ansonsten, wenn gar nicht diese Gründe vorherrschen, arbeiten wir mit einem Hack an der entsprechenden Situation vorbei. Übrigens, dein Buchtitel, Einer wartet immer, finde ich mega. Ich hatte eigentlich ein Buch vorgehabt zu schreiben, das hieß Frauen kriegen Burnout, Männer sterben einfach. Das liegt daran, dass,
na gut, das könnte dass auch bei einer Erkältung
tatsächlich
sein, ne?
Frauen eine höhere somatische Intelligenz haben. Und wenn die in diesen Überforderungszustand kommen, dann gehen die eher in eine Stressdepression, also was wir so allgemein Burnout nennen. Männer schlucken dagegen an, also sei es mit Bluthochdruckmittel, mit Beta-Blocker oder mit Whisky, manchmal in der Kombination mit beidem sogar, mit allen dreien. Und das führt dann dazu, dass irgendwann das Herz krampft, was wir als gemein als Infarkt oder ähnliche Störungen kennen. Und das ist wirklich dramatisch. Deshalb ist es wichtig, heute dazu was zu machen. Und der Psycho-Hack Nummer 1 ist tatsächlich, gucke mal, ob vielleicht du deshalb auf der Arbeit so gestresst bist, weil du verlernt hast, runterzukommen. Also Psycho-Hack Nummer 1 ist, analysiere mal, wie viel Pause machst du, wenn du Pause machst, privat wie beruflich. Damit Test Nummer 1 und damit Psycho-Hack, mache Pause ohne Smartphone. Also früher konnte man von Rauchern lernen, wie man richtig Pause macht. Weil immer wenn die gestresst waren, sind die aufgestanden, haben den Arbeitsplatz verlassen, sind an die frische Luft gegangen, haben meditative Handbewegungen gemacht und dabei tief ein- und wieder ausgeatmet. Dass sich dabei selbst vergiftet haben und Krebs gezüchtet, ist ein anderes Problem. Aber die Grundidee, den Arbeitsplatz zu verlassen, an die frische Luft zu gehen, durch Atmen sich runterzufahren, ist genial. Was machen wir heute? Wir machen das teilweise immer noch. Aber keiner macht den Kopf aus, sondern alle bleiben im On-Modus, weil sie in der Zeit ihre Social-Media-Aktivitäten checken.
Ich möchte gerne genau an der Stelle bleiben. In dieser Studie, die ich eben genannt habe, wird explizit darauf hingewiesen, dass junge Menschen auch besonders stark gerade an Stress und Erschöpfung leiden. Unter den 18- bis 29-Jährigen sind 18% im vergangenen Jahr an einem Burnout erkrankt. Über 40% beklagen sich über zu viele Überstunden. Und da sagen jetzt Experten genau das, was du auch gerade gesagt hast. Viele haben durch Corona erfahren müssen, erstens mal, eine Garantie auf ein sorgenfreies Leben gibt's nicht. Vorher dachten die, das ist so. Ja, was die jetzt belastet und was eben ein Problem ist, diese Generation ist mit diesem Phänomen dauerhafter Erreichbarkeit durch Smartphone und soziale Medien aufgewachsen. Du hast jetzt gesagt, runterkommen, abschalten ohne Smartphone. Jetzt werden einige sagen, kann ich nicht. Ist irgendwie, also ich habe immer sofort.
Ja, dann geh kaputt. Das muss ich ganz kurz wirklich hart einmal sagen. Wenn jemand sagt, kann ich nicht, dann ist es ein für mich klassisches will ich nicht, weil man kann dieses Gerät aus der Hand geben. Wir erleben das gerade, neuer Trend, den ich total feiere, bei ganz vielen Events, auch Theater-Events von großen Künstlern, werden die Smartphones verpflichtend eingesammelt. Du kommst, wenn meinetwegen als Tarantino, der große Regisseur, seine Lesung im Admiralspalast hatte, kamst du nicht mit dem Smartphone rein. Du musstest es abgeben, wegen Bildrecht und Ähnlichem, weil er nicht dadurch gestört werden wollte. Und es ging. Die Menschen sind nicht reihenweise tot umgefallen, weil sie das Smartphone abgegeben haben. Wer tatsächlich will, dass es ihm besser geht, sollte an diesem ersten Punkt anfangen. Und wenn er sagt, ich kann das nicht, schadet er sich bewusst selbst.
Du bist sehr streng gerade. Ich glaube, es ist ja so, dass man vielleicht auch gar nicht irgendwie so ein paar neue Routinen sich angewöhnt. Also Beispiel, du gehst mittags in die Pause mit deinen Kollegen oder du gehst mal vor die Tür und dann hast du das Smartphone in der Jackentasche oder in der Jeanshose hinten drin, wo es die Männer immer so aufbewahren oder in diesen albernen Umhängetäschchen, die ich total bescheuert finde, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und vielleicht ist es ja wirklich so eine Routine, so ein Post-it, was man sich an den Rechner bebbelt, Handy im Büro liegen lassen oder Handy in der Werkstatt lassen oder Handy, wo auch immer ihr gerade arbeitet. Ja, also, dass man sich angewöhnt zu Momenten, wo man früher selbstverständlich das Handy eingepackt hat, das mal nicht zu machen. Vielleicht geht's ja schon mal damit los, dass man das dann auch, ich glaube, man muss es ja erstmal gut finden, damit man sich dran gewöhnt. Weißt du, also erstmal so sagen, ach Mensch, jetzt habe ich eine ganze Stunde kein Handy dabei gehabt und es war total schön.
Wir werden ja gleich in der Analyse noch ein bisschen weitergehen. Es geht ja nicht nur um die sozialen Medien. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Worauf ich sozusagen Wert lege, woran ich appelliere, ist die individuelle Verantwortung, die ich einnehmen kann, damit es mir psychisch besser geht. Weil, also ich schreibe ja tatsächlich gerade ein Buch dazu, was im September rauskommt, weil wir haben festgestellt, es gibt schnell die Flucht in der Verantwortungsverschiebung. Also, wenn man den Arbeitgebern sagt, euer Job ist zu stressig, sagen die ja, unsere Mitarbeiter machen auch privat nicht alles richtig. Und wenn man den Mitarbeitenden sagt, ihr könntet auch privat was besser machen, sagen die, ja, aber mein Chef macht so viel falsch. Und das ist das klassische Vorwurfsspiel, was ich auch aus der Paartherapie kenne. Eine Partnerschaft gelingt dann vor allem, wenn beide, jeder für sich, seine Verantwortung übernimmt. Und hier das Erste, was wir wirklich beeinflussen können, ist immer unseren Part. Mhm. Deshalb, wer aus dem Mental Overload rauskommen will, sollte wirklich sagen, ich will, dass es mir besser geht. Und das ist eine innere und äußere Entscheidung. Es ist genauso, wie ich Anfang des Jahres, so im letzten Jahr war es ja, der Arzt zu mir sagte, Rolf, du musst mindestens 10 Kilo abnehmen. Und ich habe immer gedacht, wie soll ich das denn machen? Ich esse ja den ganzen Tag schon nichts. Das war natürlich ein Irrglaube. Ich habe dann erstmal kontrolliert und analysiert, wie viel esse ich überhaupt, um dann tatsächlich klare Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich merke, mir geht's psychisch nicht gut und ich bin gestresst, dann bin ich in der Verpflichtung zu sagen, ich will, dass es mir besser geht.
Was ist denn für den Fall, dass ich es nicht merke? Also ich habe ganz ehrlich in meinem Umfeld einen Menschen, der wohnt da, wo ich wohne, da habe ich sehr stark das Gefühl, dieser Mensch ist einfach völlig überlastet. Also das ist zu viel. Der erzählt mir zwar, dass er viel um die Ohren hat, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da eine Handlungsbereitschaft ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt gerade einige Menschen uns hier zuhören, die wissen, was ich meine. Wenn du jemanden an deiner Seite hast oder auch in deinem Kollegium, wo du sagst, Alter, du gehst auf der letzten Rille, merkst du das eigentlich nicht? Ja, und man will es nicht zugeben, weil man denkt, es ist eine Schwäche, weil man denkt, ich muss aber leisten. Wie kann man jetzt als Außenstehender denn an so jemanden rankommen?
Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Denn es gibt schon im Coaching den wunderbaren Satz, Coaching ohne Auftrag ist übergriffig. Was ist damit gemeint? Du darfst sicherlich darauf hinweisen und sagen, ey, ich mache mir Sorgen um dich. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, wenn ich dir helfen kann, komm auf mich zu. Ich bin gerne für dich da. Aus meiner Sicht hast du nicht das Recht dazu, jemanden dazu zu zwingen, etwas anders zu machen. Das Einzige, wenn es jemand ist, den du sehr, sehr liebst, dann würde ich immer sagen, es gibt online ganz viele Möglichkeiten, meinetwegen sowas wie gratis-stresstest.de oder andere Anbieter, wo man einfach in so einem Online-Fragebogen mal gucken kann, in welchem Bereich ticke ich denn? Bin ich bei Rot, Gelb oder noch Grün? Also ich selber, der sich mich selber für eine Zeit lang für sehr gestresst gehalten hat, habe so einen Test gemacht und es kam hinterher raus, ja, ich habe viel um die Ohren, aber ich habe auch viele Ressourcen, die das wieder auffangen. Deshalb geht es mir immer noch sehr gut.
Ja, aber du bist ja auch ein Mensch, der für sowas natürlich offen ist, ja?
Also, das ist ja mein Job.
Ja, ich weiß. Aber ich meine, viele von uns hier gerade haben Menschen um sich rum, die da völlig beratungsresistent sind. Also was Alkoholgenuss angeht, was Stresslevel angeht, wenn du zu einem Menschen sagst, du kannst auch noch sagen, ich mache mir Sorgen um dich. Und auch wenn du definitiv das Gefühl hast, da leiden ja auch andere mit drunter. Also wenn jemand sehr gestresst ist, dann haben ja auch andere da keinen Spaß mehr. Ne? Also ich finde das wirklich eine echte Herausforderung. Ich finde fast, jemand anderem irgendwie zu sagen, Alter, du gehst gerade unter und wir mit, finde ich fast schwerer, als es bei sich selber zu diagnostizieren und zu sagen.
Ja, aber jetzt kommen wir zu ganz, ganz erschütternden Themen. Also wir müssen einmal kurz innehalten, danach versuchen wir es wieder leichtfüßig zu machen. Mhm. Wir kennen ähnliche Phänomene in Co-Abhängigkeiten, wenn es um Alkoholismus geht. Da ist es auch so, dass dann der Partner oder die Partnerin immer sagt, ey, das ist nicht gut für dich, du leidest, die Kinder leiden. Und solange wir nur darüber reden, also in der Partnerschaft, und keine klaren Konsequenzen ziehen, wird der andere, bis er nicht wirklich zusammenbricht, sein Verhalten nicht ändern. Also zu glauben, wenn jemand wirklich schon in pathologische, selbstgefährdende Muster kommt, wenn wir gebetsmühlenartig auf den einreden, verändert er sein Verhalten. Das klappt leider nicht, sonst hätten in 50 Jahren, in den letzten 70 Jahren, 100 Jahren die menschliche Welt anders ausgesehen, sondern dieses auf den anderen einreden führt dazu, dass er sich noch mehr unter Druck fühlt und tatsächlich sein selbstschädigendes Verhalten steigert. Also, für jeden, der gerade in so einer Situation ist, klare Grenzen setzen und den anderen, so bitter das ist, muss der ein oder andere in der Selbstverantwortung leider erst in den Brunnen fallen, damit er zum Wachwerden kommt. Wir glauben, Menschen lassen sich durch Appelle und gut gemeintes Zureden zum besseren Verhalten bewegen. Ich bin jetzt über 50, erlebe das sozusagen meine Umwelt die letzten 35 Jahre sehr bewusst. Meine Erfahrung zeigt, das ist nicht so. Und da hilft auch kein cleverer, manipulativer Eingriff, sondern es gibt Menschen, die kommen nur durch den Schmerz zur Erfahrung. Und deshalb sagt man ganz klar, zum Beispiel auch bei Alkoholsituationen, ab einem gewissen Zeitpunkt muss die Familie auf Distanz gehen, damit er erst in der Verlusterfahrung erkennt, ich muss mir helfen lassen.
Oder sie.
Oder sie. Oder
ja,
es.
Auch das, ne? Kommt ja alles so vor. Bleiben wir nochmal bei uns selbst. Wir merken, also mir geht es ja jetzt gerade so um dieses, ich spüre, das ist so wie, du gehst aufs Meer zu, ist gerade so schön, das Wasser umplätschert deine Füße und ganz da hinten kommt eine Monsterwelle auf dich zu, ne? Und du weißt, also eigentlich müsste ich jetzt wieder zurückgehen, mich auf die Liege legen, da würde ich deutlich besser davon kommen, als da vorne stehen zu bleiben, ja? Aber du bleibst da vorne stehen, die Welle kommt auf dich zu. Das ist mal jetzt die Situation, die wir im Job haben. Wie verhalten wir uns da in der Psychohex-Denke?
Ja, in der Psychohex-Denke, also in meiner Psychohex-Denke ist hier in dem Fall tatsächlich erst einmal das zu machen, was du vorhin gesagt hast. Lass dir wirklich erstmal Feedback geben, wie gestresst erleben dich andere. So, Wenn dann ganz viele sagen, ey, ich habe echt das Gefühl, du hattest schon bessere Zeiten, es ist schwierig. Also mein ganz kleiner sozusagen Selbstcheck-Test, um zu den Anfang zu machen, ist, hast du Hobbys in letzter Zeit vernachlässigt? Was tut dir gut und nutzt du das? Und wenn wir das, was uns gut tut, anfangen zu vernachlässigen, ist es der Einstieg in die Stressdepression, weil wir die Quelle des Gegengewichtes weiter reduzieren. Also wir tanken nicht mehr auf, aber geben weiterhin Gas. Und es ist ein nicht nur psychologisches, sondern auch ein physikalisches Phänomen. Dann kommt irgendwann die Karre zum Erliegen. Wenn wir das feststellen, jetzt hier der Psycho-Hack, überleg dir eine Sache heute, die du direkt heute, im spätestens Fall morgen, minimale Änderung, sozusagen die Baby-Step-Methode, eine kleine Sache ändern. Meinetwegen in der ersten Pause, Kaffeepause, verzichte ich komplett auf mein Handy. Oder aber nach dem Feierabend auf der Rückfahrt telefoniere ich nicht und arbeite noch Dinge ab, sondern höre einfach nur laut Musik. Das war übrigens das Geheimnis von glücklichen Partnerschaften, die teilweise länger weg von der Arbeitsplatz von zu Hause ist, dass die unterwegs mental geduscht haben. Mentales Duschen war, dass sie einfach laut Musik gehört haben, Radio gehört haben, gesungen haben oder gar nichts gemacht haben und zu Hause mit einem erfrischten Geist ankamen. Heute ist das Problem, dass wir ins Auto steigen und auf der Fahrt noch, bis wir vor die Tür fahren, bis zur letzten Minute arbeiten.
Ja, oder telefonieren generell. Weil ich finde, telefonieren ist eine Interaktion, da musst du zuhören, du musst dich konzentrieren, du kannst irgendwie nicht deine Gedanken schweifen lassen. Mal abgesehen davon, dass das auch oft während der Autofahrt natürlich so eine Sache ist. Aber ich habe einen sehr, sehr lieben Freund, der diskutiert mit mir immer darüber, weil er sagt, Autofahren ist tote Lebenszeit. Sagt er immer, das mache ich nicht. Also wenn ich im Auto sitze, dann bin ich da durchgetaktet, da telefoniere ich mit Leuten, da mache ich Termine aus, da regel ich Sachen. Und das, er hat gesagt, er würde das als komplett verschwendet empfinden, wenn er im Auto sitzt und nichts tut. Weil ich fand das immer, wenn ich mit dem mitgefahren bin, total anstrengend. Weil du sitzt dann neben dran und dann hat er vor der Fahrt irgendwie so rumgegoogelt, dann hat er da rumtelefoniert und so. Oh, also ich fand das irgendwie...
Ja, aber das Stresslevel von diesem Menschen wird eben entsprechend sein. Also zum Beispiel, ich habe dem jetzt übermorgen wieder eine Fahrt zu einem Kunden, die dauert 2 Stunden. Und ich freue mich drauf, weil es so eine echte Me-Time ist. Und wenn du durch die richtigen Regionen in Deutschland fährst, wie zum Beispiel Brandenburg, musst du gar keine Telefontermine dir da reinlegen in den Kalender.
Du hast kein WLAN oder keine Leitung.
Weil es keinen Empfang gibt. So. Ja. Und das ist etwas, wo ich mir aber teilweise das als qualitativen Moment aufrechterhalten. Ich habe es schon mal hier im Podcast zitiert und diesen Satz möchte ich allen High-Performern mitgeben. In der Sporthochschule in Köln gab es früher über dem Bereich, wo die Entspannungsbecken waren. Übrigens, für Spitzensportler gibt es Entspannungsbecken. Da ist es nicht so, dass du nach dem Wettbewerb sofort nochmal weiterhanteln trainierst, sondern man geht ins Entspannungsbecken. Und darüber stand der wunderbare Satz: Regeneration ist ein Teil des Trainings und nicht sein Gegenteil. Und das ist etwas, was ich bei ganz vielen Menschen, die gestresst sind, total vermisse, dass sie nicht verstehen, um gut leisten zu können, ist Regeneration überlebenswichtig. Was hast du heute getan? Was hast du in dieser Woche getan? Was hast du in diesem Monat getan, um wirklich aufzutanken?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Es ist auch oft so, dass man denkt, nur wenn ich etwas mache, dann bin ich ein Leister, dann finden mich alle gut. Also ich hatte gestern eine längere Zugfahrt. Ich liebe Zugfahren, weil das, was du gerade eben so gesagt hast im Auto, also einfach nur da sitzen und blöd schauen. Also erstmal bin ich da gut drin und zweitens
jeder zu seine wirklich, Kompetenz, Claudia.
Ja, eben, ne? Also es ist auch immer wieder schön, wenn man da sein Hobby zum Beruf machen kann. Also da zu sitzen, einfach rauszuschauen, wie die Landschaft vorbeizieht, irgendwie auch mal ein paar Sachen aufzuschnappen, ein Buch zu lesen, einen Kaffee trinken zu gehen, einfach nur die Zeit zu fühlen, wie sie vergeht. Ne? Das ist richtig schön. Aber bevor ich losgefahren bin, habe ich mir meinen Rechner eingepackt und dann ist lustigerweise mein Koffer, in dem wo ich vorne den Rechner reingesteckt hatte, umgekippt. Und dann dachte ich noch, oh nee, das kann ja was werden. Wenn das jetzt so eine Unwucht hat, dann fällt dauernd der Koffer um. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht, möchte ich diesen Koffer mitnehmen und bin zu der eindeutigen Erkenntnis gekommen, nee, will ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich gerne diese 4-stündige Zugfahrt einfach mal hin und zurück 8 Stunden einarbeiten. Arbeitstag, den gönne ich mir jetzt mal. Also ich glaube, diesen Moment, also da bin ich ganz stolz drauf gewesen, weil da war ich früher auch mal irgendwie anders unterwegs, dass ich da in dem Moment kein schlechtes Gewissen dabei hatte, nichts zu machen. Diese Dinge müssen wir uns mal gönnen, aber ich glaube, wir müssen auch die andere Seite mal anschauen, weil für den Stress sind wir ja nicht immer selber verantwortlich, also ergo auch natürlich nicht für den Abbau des Stresses. Was denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Chef oder eine Chefin habe, die mich permanent in kompletter sozialer Inkompetenz vollballert und überhaupt nicht merkt, dass ich untergehe darunter. Also da ist ja auch nicht jeder einer, der sich einen Termin geben lässt und redet darüber, oder?
Absolut. Also da würde ich erstmal den ersten Vergleich machen. Wie ergeht es anderen im Team mit der gleichen Vorgesetzten oder dem gleichen Vorgesetzten? Weil ganz häufig habe ich festgestellt, es arbeiten da 5 Leute. Eine Person schmiert unter den Anforderungen völlig ab. 2, 3 andere kommen gut damit zurecht und eine 5. erblüht darunter. Oder aber alle 4 bis 5 haben ähnliche Überlastungserscheinungen. Wenn alle 4 bis 5 ähnliche Überlastungserscheinungen haben, dann sollten die sich 4 bis 5 zusammentun und wirklich ein Gespräch führen und darauf hinweisen, wie schnell tatsächlich durch Fehlzeiten und auch durch Krankheitstage plötzlich das ganze System auseinanderbrechen könnte. Aber auf eine Art und Weise, so dass der Chef nicht das Gesicht verliert, am besten die Person, die mit ihm am besten zurechtkommt, in einem wohlwollenden Gespräch, bei einem Spaziergang, in einer entspannten Stimmung, nicht wenn das Stresslevel am höchsten ist, wirklich diese Situation zu beschreiben. Den anderen Fall gibt es leider aber auch, dass Menschen den gleichen Job haben und trotzdem unterschiedlich darunter leiden. Erstens ist die Frage, passt überhaupt dieser Job zu dir? Also machst du einen Job, der wirklich deins ist? Und wenn du erkennst, hey, ich bin hier auf dem falschen Spielplatz unterwegs, dann ist es manchmal eben notwendig, das geht nicht immer aus sozialen Verpflichtungen heraus, aber wirklich notwendig, nochmal drüber nachzudenken, vielleicht sollte ich mir echt einen anderen Job suchen. Also ich habe jemanden begleitet bei einem großen deutschen Fernsehsender und die Person ist wirklich unter diesem Chef fast zusammengebrochen, wollte aber diesen Job nicht aufgeben, weil sich riesige Karrierechancen vorgestellt hat. Und im Rahmen des Coachings ist klar geworden, die Dame war um die Mitte 30, wenn sie ihr Leben gestalten will und nochmal glücklich werden will, auch privat, weil sich massiv aufs Privatleben ausgewählt hat, dieser Stress, musste sie die Senderfamilie wechseln. Sie hat es getan und ist so glücklich wie seit über 10 Jahren nicht mehr.
Du hast das mit den sozialen Verpflichtungen gerade angedeutet, aber da möchte ich gerne schon bleiben, weil ich glaube, wenn du als alleinerziehende Mutter an einer Supermarktkasse arbeitest, vielleicht noch einen zweiten Job hast, um das irgendwie alles zu stemmen, dann wirst du jetzt einfach grinsen und sagen, ihr habt vielleicht Sorgen. Ja, also ich weiß gar nicht.
Ja, aber dann ist es nicht der Chef. Also muss man ganz kurz sagen,
ja, zwei verschiedene klar, Paar Schuhe. Also aber es kann ja trotzdem zusammenkommen.
Also das kann zusammenkommen. Ja, ne? Das klar, ist natürlich, also das dann muss man ganz klar sagen, es gibt Phasen, die kenne ich auch aus meinem Leben. Da hast du mein volles Mitgefühl, gerade als Hörerin oder Hörer. Da hat man echt mal die Arschkarte gezogen. Es gibt Phasen, die sind leider im Lebensentwurf tragisch und belastend. Da gilt es dafür zu sorgen, so gut für sich zu sorgen, um durch diese Durststrecke durchzukommen. Man kann sich nicht immer das Leben schön denken. Manchmal ist es Kacke.
Aber das finde ich einen wichtigen Punkt, weil ich glaube, rauszufinden für sich selber, bin ich gerade in einer Arschkartenphase oder bleibt das die nächsten 10, 15 Jahre so? Und das will ich ja auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ne? Dieses Reißbrett, das man doch am Abend mal auf den Tisch legt oder ein Blatt Papier und mal diese paar Sachen da so aufschreibt, das kann schon, glaube ich, echt Klarheit bringen. In welcher Phase bin ich hier eigentlich? Gibt es einen Ausweg? Gibt es keinen? Muss ich da durch? Liegt es an mir? Liegt es am Chef? Also erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen, ist schon wichtig, ne?
Absolut. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Es ist eine Sache, ist der Prädiktor, also der Vorhersager dafür, ob Stress zum wirklichen Lebensglückskiller, Gesundheitskiller und manchmal sogar auch zum Beziehungskiller wird, ist die Frage nach, fühlst du dich als Opfer? Also fühlst du dich wirklich als Opfer oder als jemand, der sagt, also generell weiß ich, wie man diesen Kahn hier fährt, aber der Wind ist gerade schlecht. Und ich halte jetzt diesen Wind einfach aus und tue alles, diese Segel bestmöglich zu setzen. Aber ich kann den Wind nicht ändern. Ich kann ein bisschen an den Segeln drehen, aber ich weiß um meine Kraft. Wenn du aber in die Phase der Opferhaltung kommst und denkst, immer passiert mir das. Das Leben ist nicht fair zu mir. Ich habe permanent nur Pech. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du souverän dadurch kommst, sehr, sehr, sehr gering. Deshalb ist es gut für alle, die hier regelmäßig reinhören, füttert euer Selbstwertgefühl. Als es mir ganz schlecht ging und die in meinem Buch Senkrechtstarter gelesen haben, wissen, es gab solche Zeiten, war es für mich total wichtig, dass ich zweimal die Woche, obwohl ich keine Zeit hatte, obwohl ich einen riesen Schuldenberg hatte und eine junge kleine Familie, zweimal die Woche habe ich mich dazu gezwungen, Fußball spielen zu gehen, weil auf dem Platz habe ich meine Selbstwirksamkeit erlebt, habe ich mein Selbstwertgefühl wieder aufgetankt. Das hatte nichts mit meinem Job zu tun, aber ich wusste, ich werde von meinen Kumpels gefeiert, wir haben Erfolg auf dem Platz und dieses Gefühl von, im Beruf läuft es gerade richtig scheiße, aber mein Leben macht mir noch Spaß, hat mir die Energie gegeben, das Problem, das berufliche Problem zu lösen. Und das war Gott sei Dank, hat mir da meine psychologische Ausbildung geholfen, weil viele machen dann Fehler, diese Kraftquellen beiseite zu packen und zu sagen, ich muss jetzt alles mich darauf konzentrieren. Guck in dein Leben hinein, wie viel Kraftquellen hast du. Das ist die Gegenwirkung, die du brauchst, um den Wahnsinn auszuhalten.
Diese Zahlen, die wir eben genannt haben, die immer mehr werden, sind ja auch so ein bisschen, man kann es ja auch so sehen, Menschen trauen sich mehr darüber zu reden. Ne? Es ist ja jetzt nicht nur so, dass alle auf einmal viel, viel kranker geworden sind, das auch, aber es wird halt einfach mehr darüber gesprochen. Das ist das Gute im Schlimmen, ne? Dass also du und deine Kollegen, Rolf, da irgendwie auch mehr angesprochen werden, um Hilfe anzunehmen. Wenn ihr allerdings merkt, euer Leben ist nur noch freudlos, ihr seid nur noch antriebslos, euch macht wirklich gar nichts mehr Spaß, es ist Dramatisches zuzugeben, aber dann wird auch diese Psycho-Hacks-Folge nichts nutzen. Dann ist es Zeit, wirklich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich denke, dass ich spreche in deinem Sinne, oder?
Ich habe noch im Finale einen doppelten Psycho-Hack, den zwei Parteien oder drei sogar. Nämlich derjenige, diejenige, die gerade unter Stress leiden. Und mir nämlich selber auch. Es ist das Konzept der Schreibtherapie. Und ich meine das ganz ernst. Tatsächlich, wenn dich gerade was wirklich in den Wahnsinn treibt, versuche es wirklich für dich bestmöglich. Also wenn du einen völlig irren Chef hast, wenn du ganz besondere Anforderungen an deine Arbeit hast, die hinten und vorne keinen Sinn machen und dich fertig machen, dann fang die an runterzuschreiben. Weil ganz häufig entdecken wir beim Schreiben eines Textes kreative Lösungen. Vielleicht kann sich der ein oder andere dran erinnern, wenn wir früher Erörterung, hieß das, in der 8., 9. Klasse schreiben mussten. Dann haben wir ein Thema bekommen und wir sollten uns dazu was ausdenken. Wenn wir das Thema bekommen haben, dachten wir, was soll ich denn dazu schreiben? Mir fällt gar nichts ein. Wenn man erstmal anfängt, dazu Ideen zu entwickeln und sie runterzuschreiben, sitzt man hinterher davor und denkt sich, ey, geile Scheiße, da habe ich ja eine super Idee, wie man das Ding hier rocken kann. So, und das ist die Erfahrung der Schreibtherapie. Fang an, dein Problem bestmöglichst zu beschreiben. Im wahrsten Sinne des Wortes, schreib es runter. Und ganz häufig entwickeln wir beim Beschreiben der Situation aus dem Unterbewusstsein heraus Lösungen, die uns vorher gar nicht bewusst waren. Ich mache das für ganz viele Dinge. Jetzt, warum wäre es gut für mich? Wenn ihr wirklich lustige und außergewöhnliche Geschichten rund um dieses Thema habt, schickt die ruhig hier an unsere Psycho-Hacks-Mail-Adresse. Warum? Ich schreibe gerade ein neues Buch dazu, das heißt Toxic Jobs, und ich brauche noch ein paar spannende Fallgeschichten. Wenn deine Fallgeschichte hinter im Buch drin ist, kriegst du auch ein signiertes Exemplar von mir geschenkt. Gleichzeitig hilft es dir tatsächlich als ultimativer Psycho-Hack, deinen Stress vom Kopf aufs Papier zu bringen und gleichzeitig neue Lösungsansätze aus deiner eigenen Kompetenz heraus zu entdecken.
Also das waren jetzt zwei in einem, ne? Also meintest du das mir so, als du eben gesagt hast, ich habe zwei Sachen?
Die Sache, die ich damit meine, ist tatsächlich durch die Schreibtherapie, durch das Schreiben.
Ja, das ist zwei Fliegen mit einer Klappe.
Zwei Fliegen mit einer Klappe. Durch das Schreiben kommt es aus dem Kopf raus. Im Schreiben finde ich Lösung. Das sind die zwei. Und die dritte Sache ist, wer es mir schickt, macht mir noch eine Freude. Und wenn er Glück hat, gewinnt er sogar noch ein Buch, weil die Geschichte es tatsächlich es ins Buch schaffen kann.
Also raus aus euch, rein in Rolf. Das ist die Überschrift jetzt an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, euch vielleicht jetzt gerade an den Rechner setzt und so eine Geschichte aufschreibt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, gehört ja trotzdem auch noch dazu. Sagt es uns gerne per Mail an jene Adresse podcast@psychohex.de. Wir freuen uns, auch wenn ihr uns auf unserer Tour besucht. Wir würden euch gerne mal sehen. Alle Infos dazu auch in den Shownotes.
Psychohex. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.